Hallo und herzlich willkommen zum Product Engineering Podcast. Heute mit Frau Dr. Cornelia Haas von VTU. Sie beschäftigt sich mit der Nachhaltigkeitsanalyse und Verbesserung von chemischen und biotechnologischen Anlagen. Wie das genau funktioniert, welche Einstellmöglichkeiten es da gibt, was man bei bestehenden Fabriken und bei Neubauten beachten muss, erfahrt ihr im Gespräch. Los geht's! Hallo Cornelia!
Hallo Gregor!
Schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Möchtest du dich einmal unseren ZuhörerInnen vorstellen?
Ja, danke, dass ich da mit dir dabei sein kann. Ich bin die Cornelia Haas. Ich arbeite für VTU Engineering jetzt schon seit 8 Jahren. Davor habe ich auf der Uni biologische Chemie und Biotechnologie studiert und dann eben eine Dissertation dazu gemacht. Das war in Wien und auf der Columbia University in New York. Und mich hat immer getrieben, so das Interesse, dass so das, wie funktioniert Leben? Und deshalb wollte ich immer Chemie und Biologie zusammenbringen. Und dieses Zusammenbringen von den Disziplinen, das habe ich mir auch weiterhin behalten, wie ich dann nach der Dissertation dann in die Pharmaindustrie gegangen bin. Weil die Pharmaindustrie so dieses zusammenbringt mit dem, wie funktioniert was und wie kriege ich es auf den Markt? Und dieses Spannungsverhältnis eben, was auch unterschiedliche Disziplinen dann im Endeffekt sind. Ja, in der Pharmaindustrie habe ich mich beschäftigt mit Prozessvalidierungen, mit Tech-Transfer-Management, Nachhaltigkeit eben und Projektmanagement. Wir haben als VTU Engineering sind wir eigentlich ein Engineering-Unternehmen. Das heißt, wir planen und machen die bauliche Umsetzung von Industrieanlagen für unsere Kunden. Wir haben keine eigenen Anlagen. Das machen wir in der Pharmaindustrie und in der Chemie. Wir haben an die 1000 Mitarbeiter in Mitteleuropa. Und ich selber bin jetzt eben nur in der Pharmabranche tätig, für kleinere wie größere Unternehmen.
Das klingt echt nach spannenden, riesigen Anlagen und auch cool, dass du auf den Weg gekommen bist, weil dich ja interessiert hat, wo das Leben herkommt. Das finde ich auch total spannend. Aber jetzt beschäftigst du dich mit vor allem Nachhaltigkeit, richtig?
Für die Anlagen. Auch. Also es ist eines der Themen. Es ist, weil so in der Prozessberatung, wo ich jetzt bin, oder Tech Transfer Management, geht es einfach immer um die Prozesse und die Nachhaltigkeit ist eine weitere Dimension, die betrachtet wird.
Und was ist da aktuell, was sind da die Herausforderungen, die dich aktuell treiben?
Die Herausforderungen, die mich aktuell treiben. es ist ja, das auch im Grunde ein Zusammenbringen von den wirtschaftlichen Interessen, weil wirtschaftlichen Interessen der Firmen mit Nachhaltigkeit da Awareness zu schaffen und vor allem in der pharmazeutischen Industrie ist also dieses Qualitätsmanagement so das der Golden Standard und daran darf auf keinen Fall irgendwie auch nur an der Oberfläche gekratzt werden und da so ein bisschen Bewusstseinsbildung auch zu betreiben. Ja. Für Bereiche, wo man wo es Raum gibt und andere Bereiche eben, wo es klar ist, dass dann da das von den Behörden dann schwieriger oder vielleicht gar nicht akzeptiert werden würde oder nur unter sehr vielen, sehr großen Hürden, die man dann wahrscheinlich eher weniger nehmen wird.
Ja, das glaube ich. Gerade in der Branche gibt es auf jeden Fall extrem viele Regularien und Gesetze, die einzuhalten und zu befolgen sind. Und das werden ja auch in letzter Zeit auch eher mehr als weniger, auch gerade mit Thema Nachhaltigkeit und steigender Regulierung. Beobachtet ihr das auch?
Die pharmazeutische Gesetzgebung ist jetzt eigentlich, da gibt es jetzt, also kenne ich jetzt noch keine Dinge, die in Bezug auf Nachhaltigkeit in die pharmazeutische Gesetzgebung jetzt reingebracht worden sind, also der GMP-Annex oder eben die FDA, der Code of Federal Regulations, die erwähnen das eigentlich gar nicht.
Spannend.
Und es ist eher, dass es eben so von anderen Seiten reinkommt, so jetzt eben diese Safe and Sustainability by Design Initiative von der EU, die es halt überall, die halt über alle Industrien geht und nicht spezifisch für die Pharmaindustrie ist und dadurch dann auch in der Pharmaindustrie dann niederschlägt, aber jetzt in der pharmaspezifischen, in pharmaspezifischen Vorgaben gibt es jetzt noch nichts und oder weiß ich jetzt das noch nichts. Darf man ja nicht sagen, oder ist, nee, ist gefährlich zu sagen, wenn es nichts gibt.
Ja.
Ja. Und das merkt man auch generell an der Datenlage, weil ich habe so probiert irgendwie, okay, was für Emissionen verursachten die Pharmaindustrie, da so recherchieren. Es ist jeden Koch, den man fragt, von dem kriegt man eine andere Antwort. Ist so meine Erkenntnis gewesen, wobei manche dann vertrauenswürdiger sind wie andere. Und und die Pharmaindustrie, die trägt schon zu relevanten Emissionen bei. Und da ich finde, die beste Aufschlüsselung hat für mich McKinsey gemacht in so einem Bericht, den sie veröffentlicht haben, wo es eben dann 0,9% der weltweiten Emissionen auf die Pharmaindustrie dann runtergebrochen haben.
Wow. Und
das ist schon halt ein signifikanter Anteil. Das sind 2 Gigatonnen CO2 pro Jahr. Und das verteilt sich auf Scope 1, 2 und 3. Sollen wir vielleicht kurz erklären, was Scope 1, 2, 3
ist? Das hätte ich sonst gefragt, oder? Sehr gerne, ja.
Ja. Scope 1, das sind die Emissionen, die direkt eben von der Firma verursacht werden. Das heißt, das ist die Gasverbrennung, um das Gebäude zu heizen, oder das ist der Lastwagen, der die Medikamente dann von A nach B bringt. Das heißt, die Verbrennung, die von der Firma selber verursacht werden, oder das CO2, das durch Verbrennungen verursacht wird. Und Scope 2 wäre die eingekaufte Elektrizität, der CO2-Burden, der auf dieser eingekauften Elektrizität sitzt, was dann zum Beispiel bei Wasserkraft, und dann haben sie in Österreich in einem schönen Eldorado, wo wir 80% der Elektrizität, die wir produzieren, ist erneuerbar.
Oh, wow.
Wir haben wirklich einen Vorteil, wenn man den Höhenverlauf zum Beispiel von der Donau anschaut, die ja in Deutschland beginnt, Österreich, Ungarn etc. dann durchfließt, da hat Österreich den Jackpot in Bezug auf die Höhenmeterdifferenzen gezogen, dass wir die meisten Donaukraftwerke bauen können.
Ja.
wohingegen wir nur einen Bruchteil der Länge von der Donau eigentlich haben. Aber eben Scope 2, Elektrizitätserzeugung, die halt je nachdem, wie die Elektrizität erzeugt wird, dann zu Buche schlägt. Und Scope 3 ist das, was am schwierigsten erfassbar ist. Das sind alle Dinge, die man einkauft, also die Materialien, den Zucker, den ich brauche zum Fermentieren für mein biotechnologisches Produkt. Das Gebäude, das ich baue und in dem ich die Produktionsanlage habe, auch eben alle Consumables, die für die Produktion brauchen. Und so schwer fassbar, wie das ist, ist es auch eben die jeweiligen Emissionen dazu zu kriegen. Und deshalb ist der Scope 3, der eigentlich der größte Berg an Emissionen ist, im Vergleich zu Scope 1 und 2, aber auch am schwierigsten zu fassen.
Ja. Wenn du sagst größter Berg, wie ist es ungefähr das Verhältnis zwischen Scope 1, 2 und 3, so ganz grob über den Daumen?
Da habe ich jetzt keine Daten mehr an, also das weiß ich nicht.
Okay, aber 3 ist quasi schon der, der Löwenanteil.
Ja, auf jeden Fall, also.
Ja.
Weil es auch so weit ist, weil es so weit gesteckt ist.
Ja, okay.
Ja, und wenn man dann eben im Healthcare-Bereich anschaut, da die Firmen, die setzen sich ja Ziele für Scope 1, 2 und 3 Und da sind eigentlich das schon, da sieht man, dass schon ein guter Teil der Firmen für Scope 1 und 2 Ziele gesetzt haben, Ziele gesetzt wurden, die mit dem 1,5 Grad Ziel d'accord gehen. Mhm. Die Scope 3 Emissionen, das ist wieder so das, was man auch schwieriger kontrollieren kann, weil es halt die, die ganzen Lieferanten betrifft und da man selber als Firma dann schon sehr groß sein muss, dass man groß genug Marktmacht hat, dass man auch Supplier dann dazu Veränderungen bringt.
Ja, ja, das glaube ich. Das ist ansonsten sehr schwer zu sammeln, die Informationen. Und die Firmen haben aber jetzt sich schon Ziele für vor allem Scope 1 und 2 gesetzt, sagst du, die, die
positiv sind. Für Scope 3 gibt es dann auch Ziele. Tendenziell glaube ich, dass wahrscheinlich für Scope 3 das da noch dadurch, dass die Datenlage jetzt noch nicht so gut ist, weil noch nicht jede Firma ihre eigenen Scope 1, 2 Emissionen da erfasst und auch eben publik oder zugänglich macht, sind die Scope 3 Emissionen dann ja auch mit einer höheren Unsicherheit verknüpft. Weil wenn jede Firma ihre Scope 1 und 2 Emissionen da parat hätte, dann könnte man Scope 1 auch einfach wär's ein addieren und zusammenrechnen. Ja. Da das noch nicht existiert oder oft noch nicht, öfter noch nicht existiert, es ist halt einfach ein ungefähres Schätzen auch oft einmal nur. Und ja, aber eben so diese Reduktionsziele werden schon grundsätzlich gemacht.
Ja, es ist doch ein guter erster Schritt. Und ihr beschäftigt euch dann auch vor allem mit der Messung davon, wie das dann wirklich ist, richtig?
Die Messung, also wir nutzen die Daten, dass wir evaluieren unterschiedliche Engineering-Möglichkeiten, wie man etwas planen, also wie man etwas bauen und umsetzen kann. Ja. Und das heißt, das Messen selber, die Daten, die kommen eigentlich da von den Equipment-Erzeugern und wir rechnen es dann um.
Mhm. Auf die Gesamtanlage dann?
Mhm. Genau.
Okay, verstehe.
Jetzt waren wir eigentlich sehr groß und im kleinen persönlichen Medikamentenbedarf hab jetzt nur nachgeschaut, eben zum Beispiel die Behandlung von schwerem Asthma, da das Medikament oder die Medikamente dafür, die man da regelmäßig einnimmt, die sind im knappe 200 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Jahr.
Mhm. Wow.
Die dann dafür das Medikament dann von dem Medikament verursacht werden.
Ja, ja. Boah, spannend. Ja, das war mir so gar nicht klar. Das ist, wie, ich kann, mir fällt es gerade schwer, die 200 Kilo pro, also die 200 Kilo einzuschätzen. Wie viel ist das so auf den Verbrauch von einer durchschnittlichen Person? Oder also hast du da noch eine Zahl parat ungefähr?
Also ein Durchschnittseuropäer, der verbraucht so an die 9 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr. Das heißt, das ist schon noch einmal in Größenordnung anders. Aber wenn man sich denkt, das ist ein Medikament und ein Ding, was man da nimmt, ist ja schon also relativ gesehen eigentlich viel.
Ja, definitiv. Also bei 9 Tonnen Gesamtverbrauch finde ich 200 Kilo schon durchaus relevant, ja.
Ja.
Das ist spannend. Ja, und
der Wirkstoff davon macht eben relativ viel aus und das kommt dann wieder von der Produktionsstätte. Und so eine normale Produktionsstätte, die emittiert eben, also normal große Produktionsstätte für Wirkstoffproduktion, kann man sagen eben, dass das so 24.000 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr eben als Scope 1 und 2 Emissionen hat. Und das sind so 3.000 Einwohner.
Also
das ist eine 3.000 Einwohnerstadt pro Jahr das Äquivalent dazu. Und ja,
das ist schon durchaus relevant dann in der Größenordnung. Wahnsinn.
Ja, wir jetzt im Prozess Engineering beschäftigen uns natürlich nur mit dem Scope 1, weil jetzt, ob der Lastwagen mit Elektro oder mit Diesel fährt oder so, das liegt dem Betreiber. Aber eben so die direkten Emissionen, das das ist so der Bereich, in dem wir aktiv sind und da beraten können.
Ja. Und da, was macht ihr da genau?
Ja, wir beschäftigen uns damit, wir haben da im Grunde drei Bereiche. Wir machen ein Bestandsanlagen, Re-Engineering, kann man sagen. Das heißt, die pharmazeutische Anlage, die steht schon. Mhm. Und wir schauen, wie kann man das besser machen. Mhm. Dann das zweite wäre eben, wenn man einen Neubau hat. Das heißt dann Green Value Engineering bei uns. Mhm. Und das dritte wäre eben, dass man sich mit dem Prozess beschäftigt und Prozessentwicklung macht. Mhm. Und da ja halt auch gerade in der Prozessentwicklung und auch im Neubau hat man noch nicht die hat man noch mehr Freiheitsgrade natürlich, dass man mehr verändern kann. Aber jetzt in Europa stehen viele Anlagen schon und es ist jetzt nicht so, dass da es wird jetzt im Vergleich zu den Anlagen, die wir haben, jetzt nicht mehr so viel gebaut. Mhm. Und deshalb ist da der größte Gain jetzt da in diesen drei Bereichen eigentlich dann beim Bestandsanlagen-Engineering zu machen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Vor allem kann ich mir vorstellen, dass das Thema in letzter Zeit oder in den letzten Jahren ja einfach deutlich mehr Fahrt aufgenommen hat und immer relevanter geworden ist, als die Anlagen gebaut wurden. Ich weiß, kannst vielleicht gleich nochmal sagen, wie lange die so in Betrieb sind. Hatte man vielleicht das jetzt noch nicht als eines der Hauptziele im Blick, dass man den Fußabdruck irgendwie möglichst klein hält?
Ja, das ist eigentlich eher auch erstaunlich, dass selbst Anlagen, die in den 2010er Jahren gebaut worden sind, auch noch nicht so ein starkes Licht auf eben Green Engineering gehabt haben. Und das jetzt wirklich so ein Thema ist, das erst so in den letzten Jahren dann wirklich stärker, also signifikant stärker worden ist.
Mhm. Ja, schade eigentlich. Hätte man damals schon die Möglichkeiten gehabt, ja. Aber es lässt euch natürlich auch viel oder dir einfach noch viel Potenzial jetzt Verbesserungen zu entdecken.
Ja. Genau. Ja.
Ja, wie macht ihr das denn, wenn ihr eine bestehende Anlage habt? Was tut ihr dann?
Im Grunde die bestehende Anlage kann man sich vorstellen als eigentlich ein komplexes System an verschiedenen Flüssen. Mhm. Energieflüssen, Wasserflüsse, Materialflüsse. Und wir jetzt in Mitteleuropa haben von den pharmazeutischen Anlagen eigentlich tendenziell eher biologische Wirkstoffproduktionen, weil die chemischen Synthesen eigentlich da zum Gutteil eben nach Asien ausgewandert sind. Mhm. Und bei den biologischen Wirkstoffmolekülen, die produziert werden, ist eben so, dass der aus der Produktion selber jetzt sind die Emissionen nicht so hoch im Vergleich zu der Umgebung und den Wasser- und den Dampfsystemen. Also Heizung, Kühlung, Lüftung, diese HKLS-Systeme und die Wasser- und Dampfsysteme, die machen so in der Anlage die meisten Emissionen aus. In der biologischen Wirkstoffproduktion, wenn man das vergleicht mit der chemischen Synthese, da ist es dann, ist das Gleichgewicht verschoben, dass dann, je nachdem, wer es rechnet dann ein bisschen, aber so an die 70% von den Emissionen aus der Lösungsmittelproduktion und aus dem Lösungsmittelrecycling kommen, das heißt aus den Prozessen selber und nicht die Umgebung, die zur Verfügung gestellt sein muss.
Ja.
Ja. Ist natürlich auch ein bisschen heikler jetzt die biologische Wirkstoffproduktion, weil ich darf natürlich keine Mikroorganismen drin haben. Ich habe strenge Vorgaben mit Partikeln und so, dass da dem Wirkstoffmolekül nichts passiert. Und deshalb sind die Vorgaben da halt dann auch strenger.
Ja, klar, verstehe. Das heißt, man muss die Umgebung einfach genauer kontrollieren. Variablen rausnehmen. Ja, okay, verstehe.
Genau, und wenn man dann ins Modellieren schaut, dann und die verschiedene Energieflüsse da sich anschaut, bei anderen ja, biologischen Wirkstoffproduktion eben so in Europa mit in der Größenordnung sind wir dann bei 10 Gigawattstunden pro Jahr Elektrizität, die verbraucht werden. Das passt dann wieder zu dieser 3000 Einwohnerstadt, die wir vorher schon gehabt haben, die sich da so durchzieht eigentlich. Mhm. Ja, und die Elektrizität, die wird primär gebraucht für die Reinraumbelüftung. Und ich bin vorher eh schon kurz darauf eingegangen, eben mit dem, dass halt gerade die biologischen Wirkstoffmoleküle ja besonders hohe Ansprüche haben an reine Räume.
Und Reinraumbelüftung, also wie kann ich mir das vorstellen? Muss ich da quasi, wie man es von vielleicht verschiedenen Videos kennt, durch irgendwie eine Schleuse laufen und kriege einen Anzug angezogen als Mensch? Und wie muss ich mir das vorstellen in so einer Fabrik?
Genau, das ist sogar mehrstufig dann, dass man zuerst von dem sogenannten Schwarzbereich in den in die erste Zone kommt, da sich umzieht bis auf die Unterhosen und dann das Reinraum, ein neues Reinraumgewand drüber zieht und dann in die zweite oder auch in der dritte Stufe dann jeweils dann auch wieder Umkleideprozedere hat, wo man dann eine weitere Schicht sauberes oder dann später sogar sterilisiertes Gewand dann drüber zieht, bis man dann in dem reinsten Bereich, das ist dann die Klasse A in der Pharmaindustrie, dann im Grunde keine Hautteile eigentlich mehr sieht, sondern es ist alles abgedeckt mit eben so Goggles, Brillen, anliegenden Brillen und doppeltes Paar Handschuhe und ja, ein bisschen ein Michelin-Männchen.
Ja. Ja, klar. Aber ich meine, das erklärt natürlich auch, warum ich da jetzt verschiedene Belüftungsanlagen benötige. Das darf sich ja nicht miteinander mischen und so, warum da halt so viel Energie verbraucht wird für eine, oder?
Genau, und auch die Luftwechselraten, die sind eben vorgeschrieben, dass man eine bestimmte Anzahl an Luftwechselraten dann pro Reinraumklasse braucht. Und das braucht halt riesige Lüfter oben auf der Gebäudeoberseite, dass man dann diese Luftmengen dann diese Luftwechselraten zusammenkriegt.
Ja, verstehe. Was sind noch Treiber für den Verbrauch in der Fabrik?
Der zweite relevante Energiefluss ist die Wärmeenergie, weil Wärme, die brauche ich zur Raumheizung, aber das macht in der Pharmaindustrie eigentlich nur nicht den größten Beitrag aus, sondern primär ist es eben der Dampf, der produziert wird. Und dieser Dampf aber wird dann eben wieder verwendet zum Heizen von Behältern für die Sterilisation, für die Reinigung, während den Prozessen. Und dieser Dampf, der hat so bis zu 8 Bar, das heißt 170 Grad Celsius. Und auf diese Temperatur muss eben das dann aufgeheizt werden und dann durch die Leitungen geschickt werden, um dann den Wärmeübertrag dann dort gewährleisten zu können, wo die Wärme dann notwendig ist jeweils.
Na klar. Und das braucht natürlich auch wieder viel Energie, die 170 Grad und 8 Bar zu erreichen. Ja.
Genau, und da sind wir dann bei der Anlage so bei 15 Gigawattstunden pro Jahr, was dann wieder unter 3000 Einwohnerstadt ungefähr entspricht. Muss man ein bisschen einschränken sogar, weil eine 3000 Einwohnerstadt per se, da würden mehr Leute mit Holz heizen, das heißt, da haben wir weniger CO2-Emissionen. Eine 3000 Einwohner in einer Großstadt, das heißt, es ist Gas, primär auf Gasverbrennung. Zum Beispiel so wie wir in Wien jetzt da hätten, die Heizungsenergie für 3000 Wiener und Wienerinnen.
Okay, verstanden. Das heißt, es ist dann, also muss man das addieren, das ist jetzt die zweite 3000 Einwohnerstadt oder?
Ja.
Ja, okay.
Ja, nein, also es ist die Emission, also die Elektrizität, sondern die Elektrizität wird auch verbraucht neben der Wärmeenergie.
Ja, verstehe.
Nicht additiv, sondern ein Aspekt einfach von dem Leben von der 3100 Stadt.
Okay, verstehe.
Es ist vorher die 24.000 Tonnen CO2 von der Gesamtanlage. Das sind die Gesamtemissionen von einer 3100 Stadt gewesen. Ja. Und jetzt ist immer bezogen auf die Elektrizität oder Wärmeenergie, die braucht.
Ja, okay, verstehe.
Ja, und das, die zweite Art von, von Flüssen, sie sind, die Wasser, Wasser- und Dampfsysteme, die eben gespeist werden. Und ebenso in einer normalen Anlage sind dann ungefähr 100.000 Kubikmeter Wasser, die da verbraucht oder stimmt gar nicht so richtig, weil sie werden ja nicht zerstört, sondern nur gebraucht werden. Und da gibt es eben verschiedene Qualitäten an Wasser, je nachdem, wie die Anforderungen sind vom Prozess her. Und die werden hergestellt entweder mit reverser Osmose oder die höheren Wassergrades. Das ist dann mit Destillation derzeit noch. Und das heißt dann Water for Injection, das dann wirklich dann in den Patienten auch gehen kann. Und das ist aber nicht nur das Wasser, das verwendet wird, das dann in den Medikamenten drinnen ist, sondern es muss auch dann der sogenannte Last Rinse beim Reinigen dann auch mit der gleichen Wasserqualität gemacht werden, wie dann danach im Behälter ist, was eher auch logisch ist und Sinn macht. Aber dadurch brauche ich relativ viel auch von den hochqualitativen Wassern in der Anlage.
Ja, okay, das heißt, das letzte Mal durchspülen, bevor es verwendet wird, mache ich mit derselben Wasserqualität, mit der es dann auch verwendet wird. Ja, ist irgendwie logisch, sonst hätte ich ja dreckigeres oder weniger reines Wasser dran noch, Rückstände. Ja,
genau.
Okay. Okay, und klar, diese Wasseraufbereitung, also einmal ist es natürlich der Wasserverbrauch, aber dann halt auch die Energie und so, die ich da zur Aufbereitung benötige, die zählt auch mit ein, oder?
Genau. Ja, und aus diesen Energieflüssen und Wasserflüssen rechnen wir dann den CO2-Fluss aus. Das kann man dann mappen und schön mit Senke-Diagrammen darstellen. Und dort, was hat dann das was dann, ja, sofort ins Auge springt, wenn man so einen CO2-Fluss CO2-Fluss anschaut, ist, dass der Treiber von den CO2-Emissionen ist die Verbrennung von Erdgas zur Dampfproduktion. Das ist da ja massiv im Vergleich zu den Emissionen aus den anderen Bereichen. Und das ist dann auch diese Boiler oder diese Erdgasverbrennung. Das ist eben das Schwierige, dass die nicht einfach ersetzt werden kann, zum Beispiel durch Biomasseverbrennung, um den Dampf zu produzieren, oder durch Elektroboiler, wo man das aus Strom macht. Und deshalb muss man in einem ersten Schritt schauen, dass man eben Synergien und Reduktionspotenziale nutzt. Und erst in einem zweiten Schritt kann man dann die Dampfproduktion eben nicht mehr auf Erdgas basierend machen, weil die Biomasse, die gebraucht wird, oder auch der Strom, das ist so exorbitant, dass das unseren Wäldern in Europa nicht gut tut.
Ja, okay. Ja, gut, das verstehe ich, klar. Das ist eine Energiemenge, die einfach nicht leicht oder nicht mal eben zu ersetzen ist. Und die man wahrscheinlich auch nicht so einfach aus dem Netz ziehen kann. Ja. Okay, verstehe.
Ja, und wenn dann, das heißt, wenn man dann nach Synergien und Reduktionspotenzialen sucht, ist zum Beispiel etwas, wo was jetzt wir da in unserer Erfahrung dann oft schon was gebraucht hat, ist eben Wärmepumpen sich genauer anzuschauen, weil Wärmepumpen per se erzeugen ja Wärme und Kälte. Tendenziell, wenn man jetzt weniger auf Optimierung geschaut hat, eben bei der ursprünglichen Auslegung oder auch beim normalen Betrieb, ist dann nicht so der Fokus drauf, dass man beides nutzt. Das ist etwas, wo wir dann eben uns die Leistungskurven eben, Leistungskurven anschauen, um dann ja, da die Energie holistischer zu nutzen, die da rauskommt.
Ja, ja, klar, verstehe.
Oder ein anderes Beispiel wäre bei dieses 8-Bar, dieser 8-Bar-Dampf, also da bleibt der Kondensat dann übrig, und dieses Kondensat, das wird auf atmosphärischen Druck entspannt, und durch diese Entspannung wird es wieder zu Dampf. Und dieser Dampf, der ist auch ja in einigen Anlagen da ja dann in die Atmosphäre abgegeben worden, aber trotzdem ist es ein 100 Grad Dampf, der auch genutzt werden kann, und das ja wäre da ein anderes Beispiel, was da gut und einfach gut implementierbar ist, dass man den Dampf stofflich wie auch die Wärme aus dem nutzt.
Klar, ja, ich meine, man hat vorher viel Energie reingesteckt, den Dampf auf 100 Grad oder höher zu bekommen,
höher, und dann
das eben weiterhin nutzen zu können. Ja. Ja, verstehe.
Ein wichtiger Faktor, der so ein bisschen ein Hemmschuh dann bei dem Ganzen ist, ist die Kolokalisation, weil ich muss die Wärme oder den Stoff dann ungefähr dort irgendwo nutzen können, wo er entsteht. Und wenn ich das durch die ganze Anlage durchtransportieren muss, ist der Benefit dann natürlich geringer. Und
klar,
das ist etwas, was da gerade bei den Bestandsanlagen dann auch schwieriger da zu implementieren ist. Und ich brauche auch einen Platz dann dort, wo wo es entsteht, dass ich dann da, wo der Strom entsteht, den ich nutzen möchte, der dann anderweitig irgendwie auch dann verwendet wird.
Ja, ja, klar. Klar, wenn ich es am einen Ende der Anlage erzeuge, am anderen Ende der Anlage nutze und zur Wiederverwendung wieder zurückkriegen muss, dann habe ich natürlich kilometerweit noch Rohre verlegt.
Ja, das sind globale Lieferketten.
Ja.
Die abgebildet werden.
Einmal ums Werk, ja.
Ja, genau.
Ja.
Ja.
Das glaube ich.
Oder die Nutzung von Synergien ist dann auch zum Beispiel, weil ich habe ja schon vorher gesagt, dass Behälter eben immer wieder dann eben für das Reinigen und auch für die Sterilisation aufgeheizt werden müssen. Und dann, wenn man das Wasser oder die Flüssigkeit, die dann aus dem Behälter rauskommt, durch einen Wärmetauscher fließen lässt, um dann die nächste Flüssigkeit, die reinkommt, dann schon vorzuwärmen und dann auch besser auf Temperatur hat, ist natürlich auch etwas, was gut und leicht implementiert werden kann und oft Sinn macht.
Ja. Boah, da gibt es sehr, sehr viele Stellschrauben, die du dir da anschaust bei einer Fabrik.
Ja, das Interessante ist, dass viele sich auch schon nach einer relativ kurzen Zeit amortisieren. Also wir haben, das ist der Rekord, sind 2 Jahre bei uns. Aber so innerhalb von einer einstelligen Jahreszahl amortisieren sich viele Projekte, die man da angehen.
Ja. Ja, das glaube ich. Aber also wie viel kann man denn da, also wenn ihr euch jetzt eine Anlage oder wenn du reinkommst und dir eine Anlage anschaust, eine bestehende, die Potenzial hat und die Analysen durchgeführt hast, wie viel Potenzial steckt denn so in einer Anlage, die ihr euch da
Also Reduktionspotenzial, mein Schätzer.
Ja.
Kommt davon, wie viel man investieren will.
Ja, gut.
Weil natürlich rechnet sich nicht je. Es ist der Return of Investment ist nicht bei jeder Optimierung dann positiv, und da muss man entscheiden, einfach was für ein Fokus legt man auf die Nachhaltigkeit.
Ja.
Aber mit einem positiven Return of Investment, weiß nicht, es ist schwieriger, Hausnummer zu sagen, aber vielleicht 20%.
Wow, das ist schon ordentlich.
Dass man dadurch reduzieren kann.
Ja.
Und,
ist das von Anlagen, also sind die Anlagen alle ähnlich, oder ist es quasi immer extrem unterschiedlich, welche Maßnahme sich wie lohnt? Oder auch machbar
ist? Nein, das ist schon relativ ähnlich. Da ist ganz spannend, dass unsere Chemiesparte so gerne ein bisschen mit einem zwinkernden Auge auf die Pharmaindustrie, auf die Pharmasparte innerhalb der VTU schaut, weil die Prozesse so simpel sind und so gestreamlined, weil es ist immer nur Wasser, das herumgeschickt wird und ein bisschen aufgeheizt wird und abgekühlt wird. Und die chemischen Prozesse da, mehr Diversität haben. Und deshalb ist dann auch leichter, dann die Learnings aus einer Anlage dann auf die nächste Anlage umzusetzen.
Okay, verstehe, ja.
Wie man das Reduktionspotenzial auch nochmal erhöhen kann, ist, dass man, wenn man die technische Obsoleszenz mit reinnimmt von Equipment, weil Equipment hat eine bestimmte Lebensdauer und irgendwann muss es sowieso ersetzt werden. Und wenn man das mit einbezieht in die Betrachtung, kann man dann natürlich den Gain nochmal höher machen, weil ich müsste dann sowieso Investitionen machen und das ist dann gut, wenn ich das dann gleich unter dem Nachhaltigkeitsaspekt dann da noch mehr Gains mir dadurch rausholen.
Klar, definitiv, ja. Wenn ich eh investieren müsste, dann kann ich die Sachen ja mit einbeziehen in heutiger Zeit, ja. Das verstehe ich.
Ja, und wenn dann eben bei einer Anlage es mal durch die Reduktion und Synergienutzung schon eine substanzielle Reduktion erreicht hat, dann kann man eben dann macht es Sinn, dass man umstellt eben auf elektrischen Boiler, Wärmepumpe oder Biomasse. Wird auch gemacht, aber das wäre was.
Braucht man viel davon, hast du schon gesagt,
Mit den Wäldern.
Ja.
Dann macht es eben Sinn, dass man dann auch die Dampferzeugung, bei der Dampferzeugung auch switcht.
Aber also Jagdbiomasse, klar, wir sind dann quasi Wälder, aber Boiler-Wärmepumpe wäre ja Energie, Strom. Und wenn du sagst, in Österreich ist zumindest 80% schon erneuerbar, dann wäre das ja auf jeden Fall ein riesiger Sprung in den CO2-Emissionen.
Ja, und es wird auch, also deshalb ist es auch zu bevorzugen, weil so bei der Stromproduktion das leicht auch leichter adaptiert werden kann, dass die Produktion raufgefahren wird durch mehr Solar, mehr Wind, mehr Wasserkraft, das ist schwer möglich jetzt dann noch, um dann die zusätzliche Energie, die man braucht, die Primärenergie, die jetzt durch das importierte Methan hergekommen ist, dann durch Strom ersetzt.
Ja, verstehe.
Und der große Vorteil ist, diese gesamten Betrachtung von den Systemen, eben so Wasser, Elektrizität, diesen Flüssen, dass man da eigentlich nicht direkt den Prozess, den Produktionsprozess angreifen muss auch, wo die Quality Assurance wo die Qualitätsanforderungen da von der Behörde natürlich auch stärker sind. Und da man da deshalb mehr Freiheitsgrade hat, um da Veränderungen zu machen.
Ja, weil quasi die Veränderungen, die du vorschlägst oder die ihr vorschlagt, die keinen direkten Einfluss auf den Kernprozess in der Fabrik hat, sondern die Begleitprozesse optimieren.
Genau.
Ja, okay,
weil
verstehe.
Wie der Dampf heiß gemacht worden ist, hat keinen, ist egal für die Nutzung.
Richtig, dann. Ja, verstehe.
Ja,
solange man ihn auf die gewünschte Temperatur kriegt und er anwesend ist, ist. Okay, das verstehe ich, klar. Ja, spannend, was ihr da aus den aus bestehenden Fabriken oder Anlagen dann noch rausholen könnt und da Optimierungen vornehmt. Wie ist es denn beim Thema Neubau? Du hast ja schon gesagt, ihr schaut euch nicht nur Bestandsanlagen an, sondern unterstützt auch quasi baut auch quasi neue Anlagen, richtig?
Genau. Da haben wir eine Methode publiziert, die heißt Green Value Engineering. Und da geht es darum, also das Schwierige ist, dass der Einsatz von neuen Technologien da auch mit rein berechnet werden muss, die Unsicherheiten, die neue Technologien mit sich bringen. Mhm. Aber der große Gain ist eben, dass man jetzt gerade am Anfang bei der Projektentwicklung einen hohen Einfluss haben kann auf das, wie viel die Anlage dann insgesamt verbraucht. Weil man dann noch alles positionieren kann und diese Kolokalisation, von der wir vorher gesprochen haben, da mitgedacht werden kann und
ja.
Einfach das die Phase ist, wo man leichter und schneller Veränderungen erzielen kann.
Ja.
Im Projektmanagement oder bei den Projekten gibt es immer dieses Dreieck aus Scope, also Umfang, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt.
Ja. Wir nennen es auch immer Scope.
Okay, ja. Scope, Schedule, das heißt die Zeit und die Kosten. Und im Grunde bei den Projekten muss dieses Dreieck eigentlich auf ein Viereck erweitert werden, nämlich um die Nachhaltigkeit. Weil die ist in den Dreien nicht abgebildet und ist einfach eine weitere Dimension. Und bei den Engineering Reviews von den Projekten wird dann zusätzlich zu den normalen Parameter, die angeschaut werden, die spezifisch das Engineering betreffen, auch eben dann Green Engineering Review Kategorien. Und die wären Energie und Ressourcen, Konstruktion und Materialien und Chemikalien und Abfälle. Dass man das auch mit reinschätzt und da gibt man dann, da werden dann unterschiedliche Alternativen beurteilt. Das muss gemacht in diesen frühen Projektentwicklungsphasen nach diesen Kriterien. Und die Impact-Kategorien, also wird nach verschiedenen, nach drei Impact-Kategorien jeweils die drei beurteilt, die unterschiedlichen technologischen Alternativen nach drei Impact-Kategorien beurteilt. Und das erste ist der Green Impact, wo dann ein Score vergeben wird von 1 bis 5, wo es beginnt mit dem, dass der Impact auf der Green Impact einfach schlechter ist, dass es neutral ist, dass es ein bisschen besser ist, dass es wesentlich besser ist oder dass es signifikant besser ist. Also, wir haben da so 25% und 40% so als ein bisschen besser und signifikant besser. Das heißt die CO2-Emissionen im Endeffekt. Und dann eben gegenübergestellt zu dem ökonomischen Economic Potential. Das ist die Kategorie bei uns, wo es dann auch eben, dann ist mit dem, sind die Kosten höher, also wie viel Prozent sind die Kosten höher, abgestuft eben auch in die fünf Kategorien.
Ja.
Und das dritte dann noch die Design Maturity, wo beurteilt wird, ist es eben eine Idee, das heißt eigentlich noch nicht umsetzbar, gibt es eine Basis available, das heißt, gibt schon zumindest eben Erfahrung, ein bisschen Erfahrungen damit oder eben ist es einfach dann sofort implementierbar und kann ist es von der Stange ab kaufbar. Und in diesen drei Kategorien, also Green Impact, Economic Potential und Design Maturity, werden dann die Scores vergeben, um dann da die verschiedenen Alternativen, Möglichkeiten für Equipment oder für Umsetzungen da vergleichbar zu machen, um dann zu entscheiden, für das eine, das vielleicht nicht so einen großen Green Impact hat, aber eben dann auch beim Economic Potential bei der Design Maturity auch besser ist. Oder je nachdem, wie der Fokus dann
klar, ist. Klar, verstehe. Und bei einer Anlage, die gerade erst gebaut wird, hat man dann natürlich auch noch die Möglichkeiten, diese Veränderungen auf der Ebene durchzuführen, die bei den gebauten Anlagen eben nicht mehr ganz so besteht, wie du schon gesagt hast, Kollokation, kann ich jetzt von Anfang an mitdenken.
Ja, und die Optionen, die da jetzt als positiv bewertet werden, also die über eine gewisse Punkteanzahl dann rauskommen, die werden dann genauer evaluiert und dann in den weiteren Planungsphasen dann genauer ausgebaut oder genauer geplant und dann ja eben zur Umsetzung gebracht.
Ja. Du sagst jetzt im Vergleich zu einer Anlage, die quasi besteht, wenn ihr reinkommt oder wenn du reinkommst und die Analysen durchführt, dann sind nur ungefähr 20% Potenzial irgendwie zur Verbesserung da. Wenn jetzt eine komplett neue Anlage heute geplant wird mit den Methoden, die du gerade beschrieben hast, wie viel besser wäre die, also wie viel weniger Emissionen würde die ungefähr haben im Vergleich zu bestehenden Anlagen, die ihr noch nicht optimiert habt?
Also da sind wir weit über 2/3.
Wow, okay, ja. Okay, das wäre sozusagen ein richtiger Sprung dann auf die, das ist beeindruckend, ja. Und sind die Kosten vergleichbar oder, weil du hast gesagt, das ökonomischer Impact?
Bei Sachen, die heute geplant und gebaut werden, ist kommt, also oder generell kommt es aber daran ein bisschen. Es gibt die einen, also die Sachen, die einen positiven Return of Investment haben, andere weniger, aber ohne einen signifikanten Kosten, ohne einen maßgeblichen Cost Increase, ist es möglich, eben dort die 2/3.
Wow, okay, ja. Das ist wirklich eine echt beeindruckende Weiterentwicklung und zeigt auch, wie erfolgreich die Methode ist, ne? Wenn man es von vornherein mit reinwebt als quasi vierte Dimension und sich drum kümmert, dass dann da wirklich ordentlich Potenzial zu heben ist. Das ist cool. Genau, jetzt haben wir quasi zwei Punkte uns schon angeguckt, quasi bestehende Anlagen, zukünftige oder gerade zu planende Anlagen, das ist jetzt gesagt, am Produktionsprozess ist die dritte große Schraube sozusagen, an der man drehen kann. Was macht ihr da?
Genau, und da in der Prozessentwicklung sind wir auch beratend tätig, weil gerade der Hebel auch in der frühen Entwicklung sehr groß ist und da gibt es von der Europäischen Union, eben dieses Safe and Sustainable by Design Framework, was jetzt für alle Industrien gilt und ein Teil vom europäischen Green Deal ist, aber so einen systematischen Ansatz eben für die Produktionsentwicklung vorgibt. Und da wird auch schon oft einmal im LCA, Lifecycle Assessment, erwähnt, das also vollumfänglich am Anfang da schwierig durchzuführen ist, weil die Daten oft auch fehlen oder die Scalability da schwer abzuschätzen ist. Und deshalb ist dann da oft einmal leichter, dass man nicht zu einer vollen Lifecycle Assessment geht. Mhm. Soll man kurz erklären, was ein Lifecycle Assessment ist?
Gerne, oder? Ja. Also wir machen das auch zum Teil oder wir unterstützen, aber natürlich nicht in der in der Pharma, sondern eher für quasi diskrete Produkte. Deswegen bin ich nicht direkt drauf gesprungen, aber ja, erkläre super gerne einmal, was ein Lifecycle Assessment ist.
Lifecycle Assessment ist sind im Grunde die Scope 1, 2, 3 Emissionen eines Produkts. Das heißt, um den Bogen wieder zu schlagen, zum Beginn von unserem Gespräch. Das heißt, die Emissionen, die Rohstoffe beinhalten, die in das Produkt reingehen, die Emissionen, die emittiert werden durch den Produktionsprozess selbst. Und auch durch die Nutzung und dann den Abfallbehandlungsprozess von dem Produkt. Und das Lifecycle Assessment wird zum Teil ein bisschen reduziert gern auch auf nur den CO2-Impact, obwohl eigentlich es da mehr Kategorien gibt, also 16 Kategorien oft einmal, die da betrachtet werden. Wobei so medienwirksam, glaube ich, wird eigentlich nur über den CO2 gesprochen, glaube ich.
Ja.
Und keine Eutrophication oder Saunaregen und so.
Human Toxicity ist, glaube ich, auch mit drin und so. Und zum Teil werden auch soziale Faktoren mit einberechnet.
Ja, das ist dann aber schon eine bestimmte Art von LCA, das ist Social LCA. In der, weiß nicht, ich würde sagen, klassischen LCA sind eigentlich nur ökologische Kriterien, aber Human Toxicity oder Ecotoxicity, die sind Kriterien, die dann in der normalen LCA auch abgebildet sind. Und jetzt gerade die zwei Kriterien, das sind ja auch dann schon die schwierigsten Impact-Kategorien innerhalb des Bündels an LCA-Kategorien, um deswegen wieder auch nachvollziehbar und scientifically sound dazu zu beurteilen und zu bewerten.
Ja,
glaube ich. Ja, und wir machen da eben dann jetzt eben keine richtige LCA, sondern so ein bisschen eine abgespeckte Version, die unter dem Namen Plus ist Mass Intensity läuft. Und da wird eben für die biotechnologischen Prozesse da die Masse an Wasser in Kilogramm CO2-Äquivalente umgerechnet, Wasser und Dampf, muss man sagen, eben. Dann die Masse an Kunststoffen, die verwendet werden, dann auch über Datenbanken eben dann die Kilogramm CO2-Äquivalente nachgeschaut und die Masse an Materialien, die man für die Pufferherstellung und so braucht, dann da eben auch über LCA-Datenbanken so weit wie möglich dann da umgerechnet oder versucht, Äquivalente zu finden, um dann da den CO2-Fußabdruck eben von dem zukünftigen Produktionsprozess in der frühen Entwicklung dann da anzuschauen.
Ja, und ist es da möglich, also ist das ein Prozess, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, wo man quasi Entscheidungen treffen kann, den anders zu gestalten, um den Fußabdruck quasi zu minimieren? Oder ist der Prozess so und kann ihn quasi nicht verändern, weil er sonst nicht mehr funktionieren würde?
Das ist immer mit dem Prozessexperten oder Entwicklungsexperten dann abzusprechen, was es bringt dann da oder ob es umsetzbar ist.
Ja, verstehe. Aber und wozu nutzt ihr dann genau die, also ihr berechnet dann oder du berechnest dann die den Product Mass Intensity Wert für einen geplanten Produktionsprozess. Richtig? Okay, verstehe. Und das ist aber also den Prozess selber hast du dir, wenn du auf die Fabriken schaust, in dem anderen Bereich, dann nicht angeschaut, sondern da hast du ja gesagt, fokussiert ihr auf die, auf Wärmeerzeugung.
Und ja, genau. Ja. Genau. Da, weil es eben da bei der Prozessentwicklung, dann ist ja noch nicht bekannt, in was für Anlage das dann tatsächlich ist und so. Und deshalb kann man eigentlich dann nur auch auf den Prozess selber schauen.
Ah, okay, klar, das ist die, jetzt verstehe ich es langsam, die Ebene quasi davor, bevor ich überhaupt eine Anlage habe, die dann den Prozess unterstützt, schaue ich mir erstmal den Prozess an und danach wird die Anlage gestaltet, die in der der Prozess dann abläuft.
Ja, oder man geht in schon existierende Anlagen rein, weil, wie wir es eh schon kurz erwähnt haben, das sind gerade die biotechnologischen Prozesse, die laufen recht nach dem Schema F ab und da schaut man dann im Grunde, was für Maßstab brauche ich das Produkt und in dem ich gehe in eine Anlage, dass diesen Maßstab dann da bedienen kann.
Ja, verstehe. Und die LCA-Daten, was macht ihr mit denen? Ja.
Ich möchte mich ein bisschen korrigieren vielleicht sogar, dieses unabhängig sein von der Anlage stimmt natürlich nicht so ganz, weil es ja auch die Anlage natürlich beeinflusst, eben wie viel Wasser brauche ich zum Waschen und so.
Klar.
Und deshalb ist dann das Benchmarking mit anderen Prozessen da besonders wichtig, um dann da ja zumindest halbwegs Hausnummern, halbwegs verlässliche Hausnummern zu kriegen für die Bewertung.
Ja, okay, verstehe. Ja, sehr schön. Also ich habe heute sehr viel über die Prozesse gelernt. Ich bin da in der Prozessfertigung so gar nicht drin, aber es war sehr, sehr spannend. Vielen Dank, dass du uns da eingeführt hast. Wenn jetzt HörerInnen da zuhören und sagen, oh, ich kenne da jemanden, der eine Anlage hat oder wir sind dabei und wie kommt man am besten mit dir in Kontakt oder kann sich zu dem Thema weiter informieren?
Wir haben andererseits die Green Valley Engineering als Publikation auch rausgebracht. Aber sonst auch gerne mich einfach direkt kontaktieren. Ich kann eben die E-Mail-Adresse auch, dann kann man eh auch reinstellen.
Ja, gerne.
Und ja, ich freue mich über jedes Projekt, das wir auch kennenlernen dürfen und da uns einbringen dürfen.
Sehr schön, dann kann ich nur aufrufen, wir werden es natürlich verlinken, sowohl die veröffentlichte Methode als auch den Kontakt zu dir. Und dann hoffe ich, dass daraus vielleicht ein paar spannende Gespräche entstehen. Ich habe auf jeden Fall heute ein spannendes Gespräch geführt. Vielen, vielen Dank. Und danke dir, dass du heute die Zeit genommen hast.
Ja, danke dir.
Das war das Gespräch mit Cornelia. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne den Podcast, damit wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin eine gute Zeit.